und herzlich willkommen hier zum Zeitmesser-Podcast, sozusagen zurück aus der Sommerpause.
Und wir sitzen uns gerade hier tatsächlich das erste Mal face-to-face gegenüber beim Aufnehmen. Deswegen hört man vielleicht zwischen den Zeilen ein kleines Lächeln hindurch, wenn wir uns mal wieder denken, was ist eigentlich dieses Gesicht, was mir da gerade gegenüber sitzt.
Da war der Monitor doch deutlich angenehmer.
Ja, über was wollen wir heute reden? Wir haben uns zum Ziel gesetzt, so eine kleine Marktübersicht zu geben über die ganzen Marken beziehungsweise auch so ein bisschen die Konzerne, die dahinter stecken, weil nicht von ungefähr wird immer von der Schweizer Uhrenindustrie geredet und da steckt eben unternehmensmäßig auch ordentlich Power dahinter. Deswegen ist es gar nicht so einfach, da mal den Überblick zu behalten. Ich glaube nicht, dass wir für uns beanspruchen, da einen Überblick zu haben, aber wir können zumindest das, was wir
uns rudimentär erforscht haben,
meinen auch zu wissen, irgendwie, da fehlt jetzt noch ein Verb in dem Satz.
Ja.
Ins Mikrofon reinsprechen.
Oh ja, fantastisches Verb.
Ja, also wir hatten ja in unseren bisherigen Podcasts hauptsächlich Rolex abgedeckt.
Aber auch Tudor, oder?
Ja, und natürlich Omega, was so die gehobene Mittelklasse, weiß nicht, ob man das so bezeichnen kann.
Steht da eben La S-Klasse.
Ja, und dann, ich meine, dann gibt es noch Seiko und solche Sachen, die eher also im Bereich bis 1000 Euro angesiedelt sind. Aber wenn man jetzt mal ganz nach oben guckt, der Linus meinte eben, da gibt es die Holy Trinity.
Ja, das ist ja so normalerweise kein Konglomerat, kein Zusammenschluss von Marken, sondern so drei Einzelmarken. Das ist nämlich Patek Philippe, Audemars Piguet und auch Vacheron Constantin. Da sagt man halt immer, dass das so die bedeutendsten, die größten Uhrenmarken mit der höchsten Fertigungsqualität sind, mit den sozusagen besten Uhren. Und was ich da relativ interessant finde, ist halt, dass eben einer dieser heiligen Uhrmacher eben auch in einem Zusammenschluss mit drin ist, nämlich Vacheron Constantin ist nicht mehr selbstständig, sondern eben Teil des Richemont-Konzerns.
Ja, und das ist total spannend, diese Zusammenschlüsse. Da gibt es eben auch drei große, also die Swatch Group ist so der größte. Die haben Marken wie, jetzt muss ich nochmal kurz spicken, dass ich keinen Scheiß erzähle. Also in der Swatch Group ist zum Beispiel Blancpain, Breguet mit drin, aber auch Glashütte, Original oder Hamilton, Longines, am bekanntesten wahrscheinlich Omega.
Und so. Natürlich Calvin Klein, also auch einer der bedeutendsten Hersteller, die man so
von Unterhosen kennt.
Ja, genau.
Und die haben, wie gesagt, den größten Marktanteil. Dann gibt es den Richemont-Konzern, der so ein bisschen exklusivere Marken hat.
Das ist dann zum Beispiel Cartier, Piaget, eben Vacheron und natürlich eine meiner Lieblingsmarken, A. Lange & Söhne, oder wie die Amerikaner sagen würden, A. Lange & Söhne. Genau, aber was da auch noch zum Beispiel...
Und Jäger.
Wollte ich gerade sagen, ist auch noch mit drin, was ja so als der Uhrmacher gilt.
Krass, Panerai ist auch dabei. Und Montblanc. Ich finde, Montblanc macht auch hübsche Uhren, die hat man aber gar nicht so auf dem Schirm in der Uhrenszene.
Ja, was da ganz cool ist, eigentlich denkt man ja, ich möchte jetzt keine Uhr von dem Stifthersteller kaufen. aber was da ganz cool ist, die haben halt eben, ich meine, es war Minerva aufgekauft. Das war ja ein Werkshersteller und da haben sie sich sozusagen ihre Street Cred nochmal aufgekauft. Und bauen da halt auch echt ganz schöne Sachen. Und
ja, aber das nimmt man eben so wahr als Modemarke, aber dabei bauen die tatsächlich eigene Werke, finde ich schon cool. Ja, und dann gibt es noch LVMH, also das heißt Louis Vuitton Moët Hennessy. Das sind schon mal Namen, die man jetzt nicht mit dem gemeinen Volk verbindet, sondern eher der gehobenen Luxusklasse. Und da sind, ich gucke gerade, was sind da für Marken dabei?
Bulgari, Tag Heuer, Hublot, Zenit und ganz, ganz überraschend Louis Vuitton. Wer hätte das gedacht? Aber ich muss sagen, so die Uhrenmarken, die da dabei sind, haben für mich irgendwie so den Geschmack, als wären es...
Das Geschmäckle.
Ja, haben wir gewisses Geschmäckle, gell? Dass das halt irgendwie so Uhrenmarken sind, die ja, sich Leute kaufen, die eher auf die Kacke hauen wollen, anstatt wirklich eine schöne, klassische Uhr
ja.
sich holen wollen. Also,
Tag Heuer finde ich ja ganz schrecklich. Mhm. Aber weiß ich gar nicht, obwohl die ja auch ziemlich Geschichte, Motorsport und so haben. Ich finde sie irgendwie scheiße. Aber es gibt ja von Tag Heuer diesen Ottavia Chrono.
Ja.
So, der ist ganz nett. Aber so die Uhren um 2000, ich weiß nicht. Naja.
Muss man mögen.
Aber bei LVMH ist zum Beispiel auch Zenit dabei und Zenit ist wieder ganz cool.
Ja, haben ja auch lange Zeit dann die Werke für die Daytona geliefert.
Ja.
Hatten auch den ersten Chronographen mit Automatikaufzug, die El Primero oder El Primero, wie auch immer man das aussprechen möchte. Und hat halt da dann auch ja, die ein oder andere schöne Uhr. Aber wenn man jetzt zum Beispiel von Hublot und Zenit spricht, dann ist ja eigentlich ein Name relativ groß. Ich weiß nicht, ob du weißt, auf wen ich abziele.
Hast du auf mein Zettelchen gespickt?
Nee, aber ich habe mal ein Video angeschaut.
Ein Video angeschaut?
Ein Video angeschaut, ja.
Von Jean-Claude Bivet. Bivet? Ich weiß es nicht, wie man ihn ausspricht. Bivet? Ich glaube, er ist Franzose, deswegen würde ich tippen Bivet. Also ja. Biber, wie Biber, nur mit V. Ja, was hast du für ein Video angeschaut?
Also da war mal so seine Geschichte und sein Werdensgang aufgeschlüsselt sozusagen. Und ursprünglich hat er ja bei Blancpain gewirkt, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe, und hat halt die Marke sozusagen auferstehen lassen. Weil Blancpain war ja dann eine gewisse Zeit eigentlich nur noch als Markenname präsent. Die haben ja nichts mehr selbst hergestellt und durch sein Wirken ist die Marke dann sozusagen wieder zum neuen Leben erweckt worden. Und dasselbe hat er danach bei Hublot gemacht und auch bei Zenit.
Ich würde erstmal noch über Blancpain reden wollen, weil ich bin tatsächlich, also ich wollte eigentlich über Nomos nachlesen, aber ich bin auch über den lieben Jean-Claude gestoßen und ich bin wie du kein Fan von Hublot-Uhren, also allein vom Stil, aber ich muss sagen, ich finde diesen Typ richtig cool und der hat einfach so viel Ahnung von der Uhrenszene, was der alles geleistet hat. Deswegen, also der kommt aus dem, der hat irgendwie Wirtschaft studiert in der Nähe vom Vallée de Joux. Das ist ja die, ja, das Tal, wo eigentlich die Schweizer Uhrmacherkunst so ihre Kinderwiege hatte. Also Blancpain beansprucht tatsächlich für sich, dass sie die älteste Uhrenmarke der Welt ist, weil sie irgendwie auf 1735 irgendeinen Uronkel, der Bauer war und seinen Hof da hatte, zurückdatieren. Und dann irgendwie so um den Dreh rum ist mal einer von den ganzen Bauern da im Tal irgendwo hingefahren, hat Uhrmacherkunst gelernt, ist zurückgekommen und dann hat sich da praktisch die gesamte Schweizer Uhrentradition drauf begründet, auf dieses Tal.
Diesen einen Bauern.
Ja, nee, aber so ungefähr ist es ja. Das ist in der Nähe von Genf und da sind heute, also die ganzen namhaften Schweizer Hersteller kommen daher. Und unser lieber Jean-Claude hat da studiert gehabt und da gelebt. Der war am Anfang so total öko eingestellt. Also der hat seinen eigenen Käse hergestellt und auf einem Hof gelebt und so. Und ist dann ja irgendwie dem CEO von Audemars Piguet über den Weg gelaufen. Der hat ihn dann eingestellt. Dann war er Chef für Marketing und Vertrieb für Audemars in Europa. Hat er so, ja, gelernt, was abgeht in der Uhrenbranche. Dann ist er noch einmal gewechselt zu irgendwas Ähnliches. Auf jeden Fall noch einmal ein Wechsel. Und dann hat er zusammen mit Jacques Piguet, dem hat die Marke Frédéric Piguet gehört, und die wiederum haben so die Basic-Uhrwerke für die richtig Namen, also richtig Top-Notch-Uhrwerke gebaut. Die haben zusammen dann eben Blancpain aufgekauft sozusagen. Und das wieder groß gemacht als Marke. Und es gibt von der Harvard Business School ein Business Case, wo sie eben Jean-Claudes Werdegang analysiert haben. Ich weiß nicht, ob du auch darüber gelesen hast?
Nee, tatsächlich noch nicht.
Weil er eben so ein geniales Marketing hat, dass die Harvard Business School ihm sozusagen die Wiederauferstehung der Schweizer Uhrenbranche
mitzuschreibt.
Mitzuschreibt und darüber, ja, das halt untersucht hat. Quarzkrise. Willst du vielleicht mal kurz
dazwischen gerätschen?
Reingerätschen.
Ja, Quarzkrise haben wir, glaube ich, schon mal so ein bisschen angerissen, was da passiert ist. Hatte ja damals mit einem Wandel in den Technologien in der Uhrenbranche zu tun, nämlich mit dem Quarzoszillator, oder? Ich glaube, müsste ein Oszillator sein, der halt eben in der Lage ist, die Zeit deutlich genauer zu messen als die mechanische Unruhe, die wir ja alle so lieben. Und auf jeden Fall, als diese Technologie reif genug war und vor allem halt auch billig genug, um hergestellt zu werden in großen Stückzahlen, ja, war die Schweizer Uhrenszene ja sehr schnell sehr obsolet. In der Schweizer Uhrenbranche ist es ja dann auch noch zu einem drastischen Rückgang in Herstellern oder bei den Herstellern gekommen. Dann die Arbeitsmarktzahlen sind ja eingebrochen, irgendwie von, keine Ahnung, was waren es, glaube ich, 30.000 auf 10. Die Zahlen weiß ich jetzt nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall ist es auch drastisch eingebrochen und die hatten ja da ordentlich zu kämpfen. Mhm. Und wenn man so, ja, so ein bisschen weiß, wie die Quarzkrise geendet ist, dann war es ja die Firma Audemars Piguet mit der Royal Oak. Der wurde das ja dann so zugeschrieben, dass sie es geschafft haben, Schweizer mechanische Uhren, die ja technisch obsolet waren, wieder begehrenswert zu machen.
Ja, und bei Audemars Piguet hatte Jean-Claude eben auch seine Finger im Spiel und hat es dann bei sich, bei seiner eigenen Marke sozusagen in Perfektion betrieben. Also dieses, die Schweizer haben drunter gelitten, dass billige Uhren günstig industriell herstellbar waren und dieses Handwerk keiner mehr gewertschätzt hat. Und Jean-Claude hat nicht gesagt, wie zum Beispiel Omega hat total drauf gesetzt, die Uhren günstiger und breiter zur Verfügung zu stellen und einfach sagen, mehr verkaufen, wenn wir dann weniger dran verdienen, ist auch wurscht.
Bei Omega war es ja dann auch so, die waren ja dann wirklich so voll bei Quarz mit dabei, haben ja da richtig geforscht, haben ja auch Rekorde aufgestellt, aber es ist halt schön, wenn du bei Quarz einen Rekord aufstellst, auch wenn die Uhr, was weiß ich, halb so genau ist, wie jetzt diese allergenaueste, dann langt es halt trotzdem für den Alltag vollkommen aus.
Du musst sie in 10 Jahren nicht einmal nachstellen, sondern zweimal.
Oh ja, nee, das ist unzumutbar.
Ja, auf jeden Fall hat der Bivet dann gesagt, da kann keine Zukunft drin liegen, sondern man muss sich darauf zurückbesinnen, dass das Produkt irgendwie was Handwerkliches ist, mit dem man emotional was verbindet und das nicht so ein Industriekram wird. Und die Marke Blancpain hat da ja also total Potenzial geliefert, weil die mit der 50 Fathoms einfach legendäre Taucheruhren gebaut haben. Ja, und so hat er dann, er hat tatsächlich die Marke Blancpain für 16.000 Euro gekauft, das gesamte Unternehmen sozusagen.
Ja, dann Schnäpple gemacht.
Mhm. Dann hat er eben durch so richtig geile Marketingkampagnen und so weiter die Marke neu positioniert am Markt, so als Paradebeispiel. Also es gibt diesen Satz, seit 1735 gab es keine Quarz Blancpain und es wird auch niemals eine geben. Und nach 10 Jahren von dieser Arbeit hat er eben die Firma Blancpain an Swatch verkauft für 60 Millionen Euro. Mhm. Also das ist schon von 16.000 nach 60 Millionen, ist schon eine ordentliche Wertsteigerung. Und der BW ist einfach so ein Unternehmergeist. Der, wenn das Ding dann mal läuft und ein großer Konzern ist, hat er keine Lust mehr dran. Ist er ausgestiegen und zu Omega gegangen, die ihn sozusagen davor rausgeworfen hatten. Ja, stimmt, das war's. Nach AP war nämlich bei Omega sein Chef, da gab's irgendwie Verwerfungen, der ist dann nicht CEO geworden, dann ist das ganze Team gegangen. Dann hat er seinen Scheiß halt einfach selber gemacht. So. Dann ist er wieder zurück zu Omega gegangen, weil die haben ihn jetzt nämlich angestellt, hey, wie hast du das gemacht? Machst du es auch für uns? und hat dann innerhalb von 7 Jahren den Umsatz aufs Dreifache gebracht von der Marke Omega. Eben auch durch so Marketingkampagnen und allgemeine neue Markenpositionierung.
Weißt du, wann das war, so zeittechnisch?
Ich will dir jetzt keinen Scheiß erzählen, ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Aber das war so in der Zeit, wo James Bond haben sie als Markenbotschafter genommen, den Pierce Brosnan war das, glaube ich, damals.
Dann war es irgendwann 90er, weil das hätte mich jetzt tatsächlich interessiert. Ja, ich könnte es mir gut vorstellen, dass genau in der Zeit dann eben diese Verbindung zwischen Omega und James Bond dann entstanden ist, die ja heute auch noch relativ sehr groß ist.
Also das war so der Hauptcoup von ihm, dass er Markenbotschafter angeworben hat, eben James Bond. Und dann gab es noch so ein Supermodel, ich weiß nicht mehr, wie die heißt, mit der sie die Omega Constellation als Lady-Variante wieder rausgebracht haben.
Jasmin Ritter.
Nee, es war was anderes. Und das zweite Ding war eben die Nähe zur NASA. Die hat dann nochmal extrem betont. Deswegen gibt es ja heute diese 1000 Moonwatch-Auflagen.
Ach, wirklich? Und so Omega hat auch was mit der NASA zu tun. Wusste ich gar nicht. Das verstecken die so ein bisschen auf ihrer Website. Ja. Ich so das Gefühl.
Oh, kauf doch eine Snoopy Speedy.
Aber die ist geil. Also, muss ich sagen, ist einer meiner liebsten Speedys so vom Design her.
Du bist ja eh Fan von noch den Dreieckszeigern, ne?
Den Dreieckszeiger.
Oder den wie nennt man die, diese Vintage-Zeiger an der Speedy.
Aber das meinst du jetzt die, die so ein bisschen aussehen wie so ein Raumschiff?
Wie so Schwerter, ja.
Ah ja, die meinst du. Ich habe jetzt gemeint, du meinst jetzt so eine andere, weil es gab irgendwann mal so eine Special Edition bei der Speedmaster. Überraschung, eine Special Edition bei der Speedmaster.
Ah, die kenne ich auch, wo sie so Flügel dran gemacht haben.
Ja, aber du meinst die Speedmaster First Omega in Space. Die ist ja so ein bisschen kleiner als die originale Moonwatch und so ein bisschen klassischer noch gehalten.
Ja,
ja, die finde ich, ist für mich so die schönste Omega. Aber leider hat sie keinen Sichtboden.
Ich finde gerade das Geile an der Speedy, die weißen, geraden Zeiger in Kombination mit diesen Punkten. Mhm. Also dieses Ziffern, das finde ich einfach so Klassiker, ikonisch,
ja,
dass ich da andere Zeiger nicht dran mag. Aber...
Aber ich mag es halt genau, weil es halt nicht so, zum einen nicht so in Anführungszeichen Mainstream ist, aber halt trotzdem noch so ein bisschen noch mehr Back to the Roots ist, weil es halt ja der Vorläufer der Super-Ikone sozusagen war.
Kennst du die Omega Rail Master?
Ja, die...
Diese drei Zeiger?
Das ist so ein bisschen die Explorer von... Oder die wird es sehr häufig zumindest mit der Explorer verglichen.
Ja, die finde ich, die schaut so auf den ersten Blick ganz nice aus, so als Vintage-Uhr, aber... Wenn du dann richtige Bilder siehst,
wenn du überhaupt nicht gelungen. Siehst. Ja, es ist immer so ein bisschen Geschmackssache. Ich finde halt, das Ziffernblatt ist halt sehr, sehr platt einfach. Ja. Ist halt, sind die, glaube ich, nur gedruckt oder so.
Ja, ich meine, das ist ja authentisch, aber es bei der schaut es irgendwie scheiße aus, wenn du einfach nur die Zeiger hast und sonst halt, wenn du so ein komplett mattes Ziffernblatt. Naja. Ja, auf jeden Fall Back to Beaver. Der hatte dann so eine Art Nahtoderlebnis. Also auf einer Reise hat sie ihn irgendwie erwischt und der wäre fast gestorben. Und dann hat er so ein bisschen Sinneswandel bekommen. Beziehungsweise in Interviews sagt er immer, dass er danach irgendwie achtsamer ist und so weiter. Und genau, er hatte ein Nahtoderlebnis und ist dann so aus der... Also mittlerweile war er in der Swatch Group ziemlich weit oben mit dabei und so weiter. Hat er Marken gehandelt. Und da ist er dann mehr oder weniger rausgeflogen, beziehungsweise er hat sich rausgenommen aus gesundheitlichen Gründen. Und dann, als er wieder recovered war, waren irgendwie alle Plätze besetzt. So, dann ist er nicht mehr reingekommen. Und dann wusste er nicht mehr, was er anstellen sollte mit seinem Leben. Und irgendwie aufzuhören oder was anderes. Also er hat auch versucht, in die Pharmazieindustrie reinzukommen, weil er dachte, okay, vielleicht was ganz anderes. Aber dann so ungefähr hat er gesagt, nee, muss schon Uhren sein. Auf jeden Fall hat er sich dann umgeguckt, ja, wo könnte ich denn mal wieder loslegen, mal wieder eine kleine Firma irgendwie aufbauen und die Uhrenbranche an sich weiterbringen. Er ist dann immer wieder über Hublot gestolpert. Hublot gab es tatsächlich auch schon, glaube ich, seit den 80ern oder so.
Also bei Hublot bin ich echt überfragt, weil, ja.
Nicht so der Fan.
Ich habe einfach stiltechnisch nicht das allergrößte Interesse an dieser Uhrenmarke.
Auf jeden Fall, der Besitzer hat auch einen geilen Namen, der heißt Carlo Crocco. Und der hatte irgendwann halt zum ersten Mal diese ja, für Uhrenliebhaber tödliche Kombi hergestellt aus goldener Uhr und Kautschukband. Also das war einfach so, fuck you, Schweizer Uhrenbranche. Die Alteingesessenen haben ihn dafür gehasst, die Neuen irgendwie gefeiert. Aber nach so ein paar Jahren war dann eben der Keks gegessen, der Witz irgendwie vorbei. Und die Marke ist halt so vor sich hingedümpelt. Beauvais hatte nichts zu tun und ist CEO von der Marke geworden. Allerdings hat sie immer noch Carlo Crocco gehört. Und ja, dann hat er sich so umgehört, wieder zum Thema Markenpositionierung. Also er hat zwei Marken, er hat eigentlich die Schweizer Uhr an sich wieder groß gemacht, wieder unter das Volk gebracht und wollte jetzt was Neues machen. Und Hublot war eben bekannt für die Kombi aus Edelmetall und Kautschukband. Und dann hat er so zugehört, ja, irgendwie läuft's nicht mehr. Und dann gab es diese Auseinandersetzung und da gibt es den Satz, nein, nicht Gummi ist die Message, sondern Fusion. In irgendeinem Meeting hat er das dann gesagt. Weil der Carlo Crocke eben meinte, ja, unsere Message ist das Kautschukband. Weil er meinte, nein.
Die Gummi ist das Message.
Nicht die Gummi. Okay, ich kann keinen italienischen.
Die Gummi ist ja die Fusion.
Ja, und alle haben ihn blöd angeguckt und gefragt, was zur Hölle soll Fusion sein? Das finde ich halt von der Denke so geil. Er hat dann gesagt, dass einerseits hast du den Kautschuk aus Bäumen aus Malaysia und andererseits das Gold aus dem Boden aus Südafrika. Und wenn du das zusammenbringst, diese zwei entgegengesetzten Sachen, dann gibt's den Big Bang. Das hat er im Meeting gesagt.
Also nicht Gummi, sondern wenn dann schon Big Bang. Also.
Ja. Okay, wie kommen wir jetzt wieder zurück? Auf jeden Fall meint er, es geht nicht um Kautschuk, sondern es geht darum, verschiedene Materialien zusammenzubringen, die man sonst nicht zusammen kennt. Daraus ist die Big Bang entstanden, wurde 2005 vorgestellt, ist ein Automatik-Chrono mit sage und schreibe 44,5 mm Durchmesser.
Was damals halt nochmal krasser war, als es jetzt heute ist, wo jede Invicta irgendwie mindestens 85 mm hat und dann noch mit Strasssteinchen besetzt ist.
Ja. Besteht aus Gold oder Stahl, einem skelettierten Carbonziffernblatt, einer Keramiklünette, Titanschrauben, ist PVD beschichtet, teilweise mit Kevlar und Kautschuk ausgestattet. Mhm, also ein wilder Mix aus allem, riesig, groß, fett, klobig, richtig 2000 so. Also ich würde mir sowas auch nie holen, weil es nicht mein Stil ist, aber ich muss sagen, vom Konzept her finde ich es schon geil, weil es ist halt, ja, wie damals in den 50er, 60ern, als man auf einmal angefangen hat, Sportuhren zu tragen. Also finde ich eigentlich vergleichbar.
Oder heutzutage so das beste Beispiel ist bestimmt Richard Mille. Die kosten ja, was weiß ich, ab, keine Ahnung, ich weiß es jetzt nicht genau, 100.000, 200.000 aufwärts. Ich würde jetzt auch mal so weit sagen, die sind jetzt nicht unbedingt gerade besser verarbeitet als eine Lange und Söhne, aber die haben halt auch wieder genau diesen Stilbruch mit drin. Irgendwie, die haben ja Carbon-Gehäuse und dann ein Klettband dran, wo ich mir denke, so ja, okay, dafür 200.000 auszugeben, da kaufe ich mir doch lieber eine Einzimmerwohnung in München. Aber ist halt, finde ich, so ein relativ ähnliches Konzept.
Ja, also es hat zumindest diese Richtung vorgeprägt. Und ja, von daher ist es ein absoluter Klassiker, hat die Uhrenbranche verändert. Ob es einem jetzt gefällt, persönlich ist eine andere Frage. Aber er hat dann natürlich mal wieder Hublot von einem praktisch No-Name, von einer No-Name-Marke zu einem 500 Millionen schweren Unternehmen an LVMH verkauft.
Was ich da auch relativ interessant finde, ist, wenn man so mal die Firmen betrachtet, wo der Herr Bivet oder wie auch immer jetzt dann er dann korrekt ausgesprochen wird, tätig war. Ich finde, man erkennt schon so eine gewisse Designsprache, die da drin steckt. Zum Beispiel jetzt auch Zenit. Die haben ja jetzt nicht einfach nur irgendwelche Standarduhren mit einem Standarddesign, sondern die sind halt auch so ein bisschen spezieller. Besonders wenn man sich jetzt die Zenit El Primero anschaut. Die hat er ja auch sozusagen nochmal überarbeitet. Und da ging es damals dann auch darum, ja, was machen wir jetzt mit dieser Marke, was machen wir jetzt mit Zenit? Und da war es ja dann damals noch ein paar Jahrzehnte zurück ganz beeindruckend, wenn man eine Zehntelsekunde mit einem Chronometer genau oder mit einem Chronographen genau messen konnte. Und dann hat er gesagt, so ja, das machen wir jetzt mal auf Steroiden, das Ganze. Und dann, ich glaube, bis zu einem Hundertstel einer Sekunde kann dieser El Primero Chronograph ganz genau messen. Da gibt es auch verschiedene Varianten. Aber
ist das immer noch rein mechanisch?
Das ist immer noch rein mechanisch. Was da halt ganz cool ist, die haben halt diese Uhr genommen, haben sozusagen zwei Werke verbaut. Mal, wenn sich jetzt irgendwie mit 100 Hertz so ein Sekundenzeiger bei einer normalen Uhr dreht, dann ist die Gangreserve, glaube ich, nach 2-3 Stündchen dann mal aufgebraucht. Und so hast du halt wirklich deine Automatikuhr, die sich aufzieht, wenn du es am Handgelenk trägst, und dann extra nochmal als Aufzugseinheit dein Chrono, damit du halt sozusagen zwei getrennte Kreisläufe hast.
Ich habe neulich dasselbe Konzept in ganz, ganz billig gesehen, und zwar eine Uhr, die, wo Minute und Stunde Quart sind und dann ist nochmal mit offener Unruhe mechanisch nur für den Sekundenzeiger mit dazu gemacht, glaube ich, von Fossil oder so. Ich glaube, ihm war einfach langweilig und er wollte den Laden mal aufmischen und gucken, was so alles geht.
Ja, da muss ich persönlich sagen, gefällt mir Zenit, so diesen Weg, den die gegangen sind, ein bisschen besser als Hublot, weil Hublot, finde ich, ist halt schon ja nochmal ein bisschen ja extremer als jetzt bei Zenit, aber so ein paar Elemente, zum Beispiel so diese skelettierten Ziffernblätter, die es auch bei manchen Zenit-Uhren gibt, auch so ein paar Gehäuseformen, finde ich, erkennt man zwischen den Marken auch ganz gut wieder.
Ja.
Dann haben wir jetzt ja einen kurzen Überblick gegeben über eine Person und über die ganzen Firmen, in denen er da mit drin gesteckt ist sozusagen. Der gute Herr Beaver war ja dann zunächst bei der Swatch Group, wie du ja schön gesagt hast, im Sinne von, er war da bei Omega und hat da gewirkt. Danach ist er ja dann sozusagen zu Hublot gegangen und zu Zenit, die jetzt dann mittlerweile ja auch dann Teil des Konzerns LVMH oder LVMH sind und hat halt da dann auch wieder nicht seine Masche abgezogen, aber hat halt da dann weitergewirkt. Und wir würden jetzt einfach nochmal ganz kurz zusammenfassen, wer denn jetzt in dieser Swatch Group und wer so in LVMH als zwei große Konglomerate an Uhrenhersteller so alles drin ist.
Trommelwirbel.
Also bei LVMH ist Bulgari mit drin. Das ist eigentlich ja auch ein Schmuckhersteller. Oder man kennt Bulgari tendenziell eher so aus der Schmuckbranche, die haben aber in den letzten Jahren dann auch ihre Expertise im Uhrenbereich ein bisschen ausgeweitet. Auch wieder so was sehr Spezielles. Diesmal nicht mit, ja, wir bauen die größten Uhren, wir bauen die big bangigsten Uhren, die es so gibt, sondern wir bauen die dünnsten Uhren. Ich meine, Bulgari hat sogar den dünnsten Automatikaufzugschrono der Welt gebaut.
Sie haben hundertprozentig den dünnsten Minutenrepetierer der Welt.
Ist natürlich designtechnisch auch ein bisschen was Spezielles, aber finde ich tatsächlich dann teilweise...
Das ist die elegante, coole Variante von Hublot.
Small Bang dann.
Hey, na? Wie wär's? Big Bang? Ah, nee, zu viel. Okay, Small Bang. Aber finde ich halt sehr spannend, dieses Portfolio, weil klar, viele Marken sind halt so Ausprobiermarken oder mal gucken, was alles geht. Aber bringt mal ein bisschen frischen Wind in die ganze Geschichte.
Ja, aber wenn ich es jetzt so zusammenfassend betrachten würde, dann finde ich, dass LVMH, LVMH, wie auch immer, tendenziell eher so eine Marke ist, die relativ extravagante, ein bisschen exzentrische Uhren bauen.
Ja.
Zum Beispiel auch bei Zenit, die eine El Primero, die ich gesagt habe, ja, ein Chrono, der jetzt die Hundertstel einer Sekunde misst, ist halt auch einfach was Spezielles, ist jetzt nicht so Mainstream. Und auch so diese riesigen Fliegeruhren, die Zenit zum Teil auch baut, ist halt auch wieder, ja, jetzt nicht so eine Mainstream-Uhr, wo man sagt, ja, die trägt so der Standard-Staubsaugervertreter oder so, sondern ist halt speziell mit einem eigenen Design, fällt so ein bisschen aus dem Raster dieser klassischen Uhrenhersteller, würde ich jetzt einfach mal mit meinem Wissen sagen.
Hat aber seinen Platz, finde ich.
Ja.
Weil, also ich glaube, das ist der Weg, wie man gesehen hat, weil wenn du eine Uhr für den kleinen Mann machen willst, dann baust du halt eine Swatch für 50 Euro. Also dann industrialisierst du das Ganze, nimmst statt 150 Bauteilen halt nur noch 50, lässt die industriell verpressen und zack, kann sich jeder 5 bis 10 Uhren leisten, die du nach Lust und Laune tragen kannst. Finde ich halt auch seinen Platz. Aber wenn du halt sagst, okay, ich will ja was mit Tradition bauen oder was, wo wirklich Geist und Energie dahinter steckt, dann ja, kann man sich eben auf sowas spezialisieren.
Wir haben uns zwar am Anfang auch so ein bisschen jetzt über die Marken ja lustig gemacht, beziehungsweise wir sind halt so designtechnisch nicht die größten Fans, aber alles, was die mechanische Uhrenindustrie am Laufen hält, finde ich, ist auf jeden Fall erhaltenswert.
Ja, das war jetzt so ein bisschen die Story hinter Jean-Claude Bivet, so als ja Paradebeispiel sozusagen, wie die Schweizer Uhrenindustrie wieder überlebt hat und sich in gewisser Weise neu erfunden hat. Und dann noch über den Zusammenschluss LVMH, so als Hersteller von exzentrischen Modellen, Marken und so weiter. Und im Teil 2 dieser Folge, oder Teil B, auf jeden Fall dem nächsten Teil, wenn ihr eins weiter drüber klickt, dann reden wir über die anderen großen Gruppen, nämlich die Swatch Group und den Richemont-Konzern, wo so feine Sahne-Schnittchen dabei sind, wie zum Beispiel IWC, Cartier, Jäger, Lecoultre und auch Linus Lieblingsmarke Lange und Söhne. Außerdem reden wir über Glashütte Nomos und was ein Swing-System ist, beziehungsweise was ist ein Assortiment oder eine Reglage. Also, bis gleich.
Tschüss.